einen Podcast der Sendung Stadtgespräch vom 16. Juli 2005 auf Radio Frei.
Erfurt ist super.
Erfurt, coole Stadt, Persönlichkeiten,
Einrichtungen,
Aktionen.
Erfurt. Vorgestellt im Stadtgespräch mit Richard Schäfer.
Erfurt. Herzlich willkommen zum Stadtgespräch. Mein Name ist Richard Schäfer. Ein Thema, über das die Stadt sprechen sollte, ist meiner Meinung nach die Via Regia, eine der bedeutendsten Kulturstraßen Europas, die mitten durch Thüringen und mitten durch die Landeshauptstadt Erfurt führt. Der Begriff Via Regia hat mehrere Bedeutungsebenen. Er beschreibt ursprünglich einen Rechtszustand im mittelalterlichen Straßenwesen. Straßen unter königlichen Schutz, die den Namen Via Regia trugen, gab es im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation zu Zeiten einer starken Königsmacht, die den Straßenschutz auch tatsächlich gewährleisten konnte. Mit dem Niedergang der königlichen Zentralgewalt kann man seit dem 14. Jahrhundert von einer Via Regia im rechtlichen Sinne nicht mehr sprechen. Die Wegerechte gingen an partikulare Feudalherren über. In einigen europäischen Regionen erscheint Via Regia als meist historischer Straßenname, der sich aus dem ursprünglichen Status einer Königsstraße herleitete und gelegentlich in aktuellen Kartenwerken noch zu finden ist. Darüber hinaus ist Via Regia als Metapher gebräuchlich, die vor allem in der Wissenschaft und in der Politik verwendet wird und Königsweg, goldener Pfad, Weg für optimale Problemlösungen bedeutet. Auf einer Fachtagung sächsischer Kommunalpolitiker im Jahre 2002 wurde die Formulierung Via Regia Europas Königsweg geprägt, der auf die sinnbildhafte Bedeutung der historischen Straße für den Prozess der europäischen Integration hinwies. Via Regia ist der Name eines Netzwerkes, das die verschiedenen Ebenen des Begriffs verknüpft. Die älteste und längste Landverbindung zwischen West- und Osteuropa einheitlich als Via Regia bezeichnet, vor diesem Hintergrund neue Formen internationaler Zusammenarbeit praktiziert und im Jahr 2005 als Kulturstraße des Europarates ausgezeichnet wurde. Mit einigen Vertretern dieses Netzwerks habe ich für das Stadtgespräch Interviews aufgezeichnet, die nach der nächsten Musik in den folgenden Beiträgen zu hören sind. Ich bin jetzt im Gespräch mit Frau Caroline Fischer vom Netzwerk Via Regia. Frau Fischer, wie ist dieses Netzwerk Via Regia zustande gekommen und warum ist es notwendig?
Die Via Regia war ja bis 1989/90 genau in der Mitte ihres Verlaufs durchgeschnitten. Und nach der Wende, nach der Wiedervereinigung, sind an unterschiedlichen Stellen in Deutschland Menschen, Gruppen wieder auf die Idee gekommen, sich mit dieser Straße zu beschäftigen. Also es gab doch mal diese europaverbindende Via Regia. Und die haben eigentlich erstmal historische Forschungsprojekte in ihrem Ort gemacht. Und Via Regia macht Sinn, wenn man sie wieder über die Grenzen hinweg als gemeinsames Projekt, als gemeinsame Straße denkt. Und deswegen ist dieses Netzwerk entstanden, dass wir gesagt haben, gut, wir holen diese Initiativen mal an einen Tisch und gucken, wie wir das eigene, die Heimat mit dem Fremden entlang dieser Via Regia verbinden können.
Ist die Via Regia in den alten Bundesländern bekannter gewesen als Straße, als Kulturstraße?
Das ist eine komplexe Frage, weil wir sehen Via Regia nicht nur als den namengebenden Streckenabschnitt von Frankfurt bis nach Breslau, sondern als Wegesystem eigentlich von der Ukraine bis an die spanische beziehungsweise belgische Atlantikküste. Und lokal hatte sie eben sehr unterschiedliche Namen. Also zum Beispiel in Hessen ist Hohe Straße oder Ans an Via viel bekannter als Via Regia. Und so ist es eben sehr unterschiedlich.
Wie viele Länder oder wie viele Vertretungen arbeiten in diesem Netzwerk mit?
Wir haben im Moment 180 Mitglieder aus der Ukraine, aus Weißrussland, aus Polen, Deutschland und Frankreich. Und das sind sehr unterschiedliche Arten von Mitgliedern auch. Also Einzelpersonen, Geschichtsvereine, Museen, Stadtverwaltungen, im sehr heterogener Charakter. Weil dieses Netzwerk auch nie erfunden wurde oder sozusagen von oben installiert, sondern sich wirklich die Menschen, die sich mit Via Rega beschäftigen wollen, zusammengeschlossen haben, um gemeinsame Projekte zu realisieren.
Wie verläuft die Arbeit da? Wie muss man sich das vorstellen?
Chaotisch.
Im Chaos aber blüht der Geist, heißt es.
Also die Netzwerkmitglieder haben auch sehr unterschiedliche Interessen, je nachdem eben welche Art von Einrichtung sie auch sind. Und es gibt sehr viele kleinere Projekte, zum Beispiel schließen sich Historiker zusammen, um Streckenabschnitte zu erforschen. Es gibt Schulen, die sagen, wir machen Schüleraustausch. Es gibt Museen, die eigene Ausstellungen entwickeln. Und dann arbeiten eben alle Netzwerkmitglieder an einem gemeinsamen Projekt zusammen. Und das ist unsere Informationsplattform im Internet, auch mit Planungstool für Touristen.
Die Internetplattform ist sehr informativ, da kann man also alles Mögliche finden zur Via Regia, aber auch zu anderen Kulturstraßen. Trotzdem habe ich immer den Eindruck, dass die Via Regia bei den Bürgern hier in Thüringen gar nicht so bekannt ist. Ist das Ihr Eindruck auch?
Das glaube ich eigentlich nicht. Das Bewusstsein ist eben sehr unterschiedlich. Also es gibt Leute, die wissen, es ist die Via Regia. Es gibt Leute, die wissen, es gab diese Ost-West-Handelsstraße, aufgrund derer auch Erfurt und andere Städte entstanden sind. Und insofern kann man sicher nicht sagen, ein Standardwissen über die Via Regia ist bei so und so viel Prozent der Bevölkerung bekannt. Aber dieses Bewusstsein, wir liegen an dieser alten Straße, ist gerade in Thüringen, glaube ich, doch sehr, sehr hoch. Man muss nur natürlich, und das ist auch Aufgabe des Netzwerks und der Projekte, die Via Regia und diesen europaverbindenden Charakter auch noch deutlicher herausarbeiten. Aber das geht nur über Projekte, das braucht seine Zeit. Das soll eben auch gesund wachsen und nicht in einer großen angelegten Marketingkampagne über das Land ausgekippt werden.
Können Sie diese Projekte vielleicht mal näher erläutern? Wer ist da mit eingebunden? Sind da Schulen mit eingebunden, Forschungseinrichtungen oder nur Kommunen?
Zum Beispiel, es gibt in Berlstedt die Aktivschule an der Via Regia, die hat sich vor 2 Jahren bewusst diesen Namen gegeben, die ganz hervorragende Schülerprojekte in ihrer Schule mit Projektwochen macht, wo man sich einfach in Geografie, in Geschichte unterschiedlich mit der Route beschäftigt. Wir haben in Nermsdorf am historischen Verlauf der Via Regia eine bürgerschaftliche Initiative, die dort ein altes Gut wieder lebendig zum Begegnungsort aufgebaut hat, was Via Regia heißt. Es gibt Radiosendungen zur Via Regia. Also auch da sehr unterschiedlich. Und natürlich darf man auch Infrastrukturprojekte, der ökumenische Pilgerweg, der sehr bekannt ist und richtig gut funktioniert, orientiert sich dezidiert an dem Verlauf der historischen Via Regia. Insofern ist es sehr unterschiedlich und auch unterschiedlich intensiv von Ort zu Ort.
Halten Sie es für notwendig, dass man die Via Regia jetzt zum Beispiel in Thüringen auch nochmal besonders nach außen hin kennzeichnet? Weil unsere Gesellschaft ist ja immer so orientiert auf Äußerlichkeiten.
Wir haben in Thüringen einen sehr dicht besiedelten Wegestrang in Ost-West-Richtung. Das ist Radweg Thüringer Städtekette, Klassikerstraße, Goethestraße. Da kommt man teilweise an Stellen vorbei, wo an einem Pfahl schon 10 Schilder sind. Dann würde ich sagen, das Wichtigste ist nicht, dass wir zuerst ein 11. Schild dran kleben. Aber eben zu sagen, diese Wege und dieser Korridor und auch die Städte, die an diesem Weg liegen, die sind nicht durch Zufall entstanden, sondern haben originär mit der Via Regia zu tun. Die Verläufe der Straße sind ja bis heute lebendig. Es ist keine erloschene Altstraße. Und insofern ist es, denke ich, wichtiger, über Projekte das Bewusstsein dieser Route deutlich zu machen, als in erster Linie das noch zusätzlich auszuschildern.
Es gab in Erfurt nun Anfang des Jahres eine Ausstellung zur Via Regia. Was ist in diesem Jahr noch geplant, um da Projekte vielleicht noch bekannter zu machen?
Wir arbeiten im Moment an einem mehrjährigen, richtig großen Projekt, was die Via Regia zwischen Frankfurt und Leipzig im Bereich zugänglichen Tourismus entwickeln möchte. Also weg von diesem behinderten Tourismus. Wir machen etwas Rollstuhlgerechtes, sondern hin zu einem Tourismus für alle. Auch ein 20-Jähriger mit einem gebrochenen Fuß oder eine Familie mit einem Kinderwagen hat besondere Zugangsbedürfnisse. Insofern wollen wir dieses Wegstück in diese Richtung entwickeln im Rahmen unseres Netzwerkes.
befähigt eigentlich, das zu machen. Das heißt also, erstens touristische Angebote zu entwickeln. Wir haben im Grunde zwei Themen uns dabei vorgenommen. Das eine ist Landschaft erleben. Wenn man von Frankfurt nach Leipzig fährt, ist das eben nicht langweiliges Mittelgebirgsgehoppel, sondern es sind so unterschiedliche Landschaften, vom hessischen Kegelspiel über die Thüringer Rhön, über Thüringer Wald, und man endet in der Weingegend. Und der Thüringer Wald ist an der Stelle eigentlich schon ziemlich rau. Also es gibt eine große Vielfalt, die auch mit unterschiedlichen Küchen verbunden ist, mit unterschiedlichen Menschen. Also da eine Route zu entwickeln und die auch touristisch anzubieten. Und das zweite sind Residenzen, was ja auch charakteristisch für dieses Wegstück ist, ist diese ungeheure Kleinteiligkeit einstmaliger staatlicher Gliederung, die man heute auch noch trifft, weil Landratsämter sehr schwer zusammenarbeiten und zwischen Hessen und Thüringen, Thüringen und Sachsen-Anhalt, die drei Länder sind involviert, gibt es nur sehr punktuelle Zusammenarbeit. Aber wie gesagt, es geht um die Residenzen und auch da habe ich natürlich ganz unterschiedliche. Wenn ich mit den mittelalterlichen Burgen anfange und mit den Barockschlössern, Rokokoschlössern des 18. Jahrhunderts ende, habe ich natürlich auch ganz spannende Angebote. Und das verbindet sich mit einem touristischen Informationssystem, wo wir im Augenblick ungefähr 3000 Objekte haben. Das geht also von der Burgruine über die Gaststätte, über die Übernachtung bis zum, was weiß ich, Goethe-Denkmal. Und die jetzt auf ihre Zugänglichkeit hin zu prüfen, ist die eigentliche Herausforderung. Also welcher Gasthof ist jetzt tatsächlich mit welchen Einschränkungen erreichbar oder nicht? Und das ist schon, also wenn du sagst, was machen wir noch? Du weißt selber, dass das eigentlich kaum zu schaffen ist. Wir haben Zeit bis März nächsten Jahres und es ist da noch unheimlich viel Arbeit zu machen. Und da ist Erfurt natürlich auch mit einbezogen. Ne?
Aus Ihren Ausführungen kenne ich jetzt, Kleinteiligkeit ist vererbbar.
Ja. Ja. Ja, sicher.
Herr Dr. Fischer, ist das auch in anderen Ländern so, dass sich da das Bewusstsein für die Straße oder das Kulturleben an der Straße da geändert hat?
Ach ja, es ist unterschiedlich. Also diese Revitalisierung der Via Regia ist ja 89 ein bisschen gebunden an zwei Brücken. Die eine ist die in Facha, die Hessen und Thüringen verbunden hat, und die andere ist die Altstadtbrücke in Görlitz, die alte DDR und Polen verbunden hat. Das heißt, die war ja zerstört. Und an den zwei Stellen gab es da früh Via Regia-Initiativen. Und in Ostsachsen, also speziell in der Oberlausitz, hat sich in den letzten Jahren sehr viel an Via Regia-Bewusstsein entwickelt. Es gibt ein Via Regia-Hotel in Görlitz. Es gibt mehrere Via Regia-Läden. Die Via Regia ist ein Thema für das oberlausitzische Tourismusmarketing. Also da gibt es eine ganz deutliche Entwicklung. In Hessen gab es dieses Bewusstsein Altstraße auch, aber es war in einem hohen Maße, hohe Straße an San Mia. Via Regia haben eigentlich ganz wenig gewusst. Vor 14 Tagen hat sich in Steinau der Landesverband Via Regia Hessen gegründet, weil dieses Denken, wir hießen zwar in diesem Stück anders, Leipziger Straße oder eben an Sandberg und so, aber wir sind Via Regia. Das hat sich eigentlich aufgrund einiger hessischer Aktivisten in den letzten 5-7 Jahren enorm nach vorne entwickelt. Jetzt gibt's Via Regia Meilensteine in Hessen. Das ist auch eine interessante Geschichte in Bezug auf Erfurt. Das sind so ungefähr 1,50 Meter hohe Obelisken. Die haben 4 Seiten. Auf der einen Seite steht Via Regia als europäischer Weg, auf der anderen Via Regia im Land, auf der dritten Via Regia im Ort, auf der vierten Via Regia als Kulturstraße. Da gibt es inzwischen 15 Stück, die in Orten in Hessen aufgestellt wurden in den letzten 2 Jahren. Jetzt gibt es einen Stadtführer in Erfurt, der hat gesagt, das ist eine tolle Idee, der hat es in dieser Ausstellung gesehen, das wollen wir auch. Und ich kümmere mich mal drum, wo könnte man das in Erfurt aufstellen? Und wir würden uns auch um die Finanzierung kümmern. Die Stadt müsste eigentlich nur sagen, ja, dieser Platz ist erlaubt. Und die Reaktion des Erfurter Stadtrates war, nee, das ist doch eine Idee aus Frankfurt, das wollen wir nicht. Wenn schon, dann machen wir unsere eigenen Obelisken. Und so ist es eben, das ist die Kleinstaaterei.
Die vererbte Kleinstaaterei, die also heute noch aufrechterhalten wird.
Tja,
Thorsten Lieberenz aus Weimar hat vor einigen Jahren eine Diplomarbeit zur Via Regia geschrieben, mit dem Titel »Eine mittelalterliche Handelsstraße und die Möglichkeiten ihrer Aneignung«. Ich hatte Gelegenheit, mit Herrn Lieberenz dieses Gespräch zu führen, das ich vor der Sendung aufgezeichnet habe.
Herr Lieberenz, was war da konkret der Forschungsinhalt?
Der Forschungsinhalt bestand darin, einfach mal in die Archive zu gehen und zu schauen, was gibt es für historische Quellen und Quellengattungen, die uns heute noch Auskunft geben über den genauen Verlauf der Straße, und zum Zweiten dann zu schauen, was ist von den Infrastruktureinrichtungen und möglicherweise von den historischen Verläufen im Gelände noch vorhanden, das mal zu sammeln für einen ganz konkreten Abschnitt. Da haben wir damals den Abschnitt ausgewählt von Erfurt bis Buttelstedt. Das entspricht genau einem Tagesmarsch, also 24 Kilometer. Also die Objekte vor Ort zu suchen, die Gebäude vor Ort aufzusuchen, die Streckenverläufe ausfindig zu machen, die zu fotografieren, zu dokumentieren. Und ein zweiter Teil der Arbeit bestand schon damals darin, 1995 ein touristisches Konzept zu entwickeln, um die einfach über Jahrhunderte, 200 Jahre jetzt vergessene Via Regia wieder in das Bewusstsein zurückzuholen und vor allen Dingen auch den Leuten vor Ort erstmal zu vermitteln, wo sie eigentlich wohnen.
Wie ist denn die Quellenlage einzuschätzen in Thüringen, speziell zur Via Regia?
Da die Straße so eine überregionale Bedeutung hat und eine Menge Rechtsdinge auf einer Straße zu regeln sind, haben wir einfach sehr viele Quellen. Und die schönsten Quellen sind nach wie vor die historischen Flurkarten aus dem 19. Jahrhundert. Die sind zwar erst in unserer Region zwischen 1820 und 1870 angefertigt worden, enthalten aber interessanterweise noch sehr detailliert Angaben zum historischen Straßenverlauf, weil einfach die Parzelle als Eigentumsgrundstück, selbst wenn sie nicht mehr genutzt ist, in längst überpflügten Feldfluren noch erhalten ist. Und wir finden in den dazugehörigen Flurnamen eine ganze Menge Namen, die auf die jüngere Bedeutung der Via Regia zurückgehen. Und das ist die aus der napoleonischen Zeit, als Heerstraße, als Militärstraße. Sie heißt aber in einigen Bereichen auch noch die Große Straße, die Landesstraße. Und das deutet alles darauf hin, dass es eine Straße war, die vom Recht nicht zu den in der früheren Geschichte nicht zu den einzelnen Orten gehört. Heute ist sie ja meistenteils nur noch eine untergeordnete Ortsstraße, sondern dass es ein überregionales Recht gab, also dass es des Königs Straße war.
Also es gibt die Erfurter Geleitstafel, die da festlegte, wer also von Erfurt nach Naumburg, der muss die Hohe oder Königstraße über Eckertsberger nehmen und kriegt dann also auch Geleitschutz. Sie haben sicherlich ähnliche Quellen ausgewertet. Was war denn für Sie neu? Was war denn für Sie das Forschungsergebnis, wo Sie vielleicht nicht mitgerechnet hatten?
Das, was mich privat überrascht hat, das war natürlich schon lange bekannt, ist, dass die Straße letztlich eine Abfolge von Märkten ist. Also wenn man die Straße in der Stadt Erfurt verfolgt, ist die Straße einfach nur eine Abfolge von einzelnen Märkten. Es gab in der Stadt Erfurt das Stapelrecht, dass die Fernhandelsreisenden beauflagte, 3 Tage die Waren anzubieten. Das gab es übrigens auch bei Flüssen. In der Flößerei gab es ein ähnliches Recht, damit auch die Orte vor Ort sozusagen Anteil haben an dem überregionalen Handel. Und das war das eine, also diese Abfolge von Märkten, die letztlich die Straße bildeten. Und das zweite, was ich sehr überraschend fand, ist, wie viele Quellen noch auf den Dörfern vorhanden sind. Also insbesondere haben wir herausgefunden, dass es sozusagen alle 25 Kilometer im Durchschnitt, was einem Tagesmarsch entspricht, eine überregionale wichtige Siedlung gab, die zum Beispiel wie im Fallen von Ollendorf, das ist die halbe Tagesetappe von Erfurt, sogar eine Jakobuskirche hat, also typisches Patrozinium für eine Handelsstraße. Und dann haben wir in diesen übergeordneten Orten in der Regel auch nicht nur Dorfgasthöfe, sondern richtige Umspannschenken, die auch in der Siedlung nicht zum Ort gehören, sondern am Rand von der Siedlung liegen. Dann haben wir in mehreren Orten Schmieden, die außerhalb der Siedlung am Verlauf der Straße liegen. Wir haben die dazugehörigen Backhäuser und wir haben auch die Ortsbefestigungen. Und dort ist uns aufgefallen, dass die Straße niemals durch den Ort ging. Also während sie in den großen Städten ja immer durch den Ort lief, dann in dem frühen Verlauf sozusagen fast dem Verlauf der heutigen Autobahn folgte, so auf halber Höhenlinie, und viele Städte wie zum Beispiel Weimar oder Buttstedt oder Bad Sulza, Apolda nicht direkt tangierte, so lief sie auch an den Dörfern in der Regel seitlich vorbei. Und wenn Sie sich überlegen, dass dort in Hochzeiten sehr viele große Pferdewagen mit Kutschen unterwegs waren und die alle abgestiegen sind in dem Ort, brauchten die einen sehr großen Platz, um ihre Wagen abzustellen. Und diese Flächen sind in den Karten tatsächlich noch als große Dorfanger, zum Beispiel in Ollendorf und Kersbleben, verzeichnet. Und historische Quellen geben dort auch Auskunft darüber, dass dort dann Riesenmengen Kutschen standen. Also das sind sozusagen die Parkplätze der Via Regia gewesen.
Ist ja toll, ist auch für mich neu. Ist denn das den Dörfern auch so bekannt, dass die Straße da vorbeiging und dass diese einzelnen Gehöfte oder die Schmieden oder Gaststätte so eine Bedeutung für diese Straße hatten?
Es gibt in sehr vielen Orten rührige Ortschronisten, mit deren Hilfe ich dann auch alte Dokumente bekommen habe, die das auch wissen. Also das ist jetzt so bedeutsam für eine Ortsgeschichte, dass das in den meisten Fällen, zumindest in den Orten, wo es zum Beispiel eine Geleitburg gibt oder die Umspannschenken gibt, auch ein Bewusstsein der Ortschronisten zumindest ist. Die meisten Einwohner, hatte ich den Eindruck, wissen das nicht wirklich. Aber da hat sich in den letzten Jahren, seit 1995, denke ich, auch eine Menge geändert.
Das Gespräch setzen wir nach einer kleinen Musikpause fort. Ich setze nun das Gespräch mit Thorsten Lieberenz, dem Bauhistoriker aus Weimar, der zur Via Regia seine Diplomarbeit geschrieben hat, fort. Herr Lieberenz, wie schätzen Sie das ein? Man kann ja nun nicht die Hohe Königstraße oder die Via Regia wieder so beleben, wie sie einstmals gewesen ist. Da gibt es ja sicherlich Grenzen. Aber es gibt sicherlich auch Möglichkeiten, da noch mehr zu tun. Welche sehen Sie da?
Also die Art, sich fortzubewegen, hat sich irgendwie grundsätzlich geändert. Wir sehen heute eine Reise in der Regel nur in dem Zeitabschnitt zwischen dem, wo wir losfahren und ankommen. Also die Annäherung an das Ziel, das Erleben der Landschaft ringsherum, passiert im Auto ja nur statt, wenn ich anhalte oder im Stau stehe. Und das war auf der Via Regia völlig anders. Das Reisen selber war das Ereignis. Und das Ankommen war in Gottes Gnade. Und das ein Stück wieder zurückzuholen, bedeutet, dass man sich die Straße am besten per Fuß oder mit dem Fahrrad erschließt. Also mit dem Auto dort einzelne Orte anzufahren, ist sicherlich das, was die Mehrheit erstmal machen wird. Aber um ein richtiges Empfinden und Erleben und auch eine Beziehung zu den Menschen zu bekommen, die dort vor Ort wohnen, in Gespräche kommen, mal in einer Pension schlafen, das sozusagen nutzen als Anlass, um die Kulturlandschaft zu erleben, das bedingt, dass ich mich zu Fuß oder mit dem Fahrrad fortbewege. Und da gibt es in allen Dörfern inzwischen schöne Strecken, die man fahren kann. Zumindest für den Abschnitt, den ich untersucht habe, von Erfurt Richtung Naumburg. Und das ist ein wunderschönes Erlebnis, das ich nur jedem empfehlen kann.
Also die Voraussetzungen, die Via Regia so zu erleben, wie Sie jetzt geschildert haben, sind in Thüringen gegeben?
Zumindest für diesen Streckenabschnitt, wo es schon eine sehr detaillierte Karte gibt, wo die einzelnen Orte eingetragen sind. Und ich habe selber eine Zeit lang an so einem Ort gewohnt. Und da sind öfters Leute vorbeigekommen, die genau auf der Suche nach den alten historischen Wegen mit dieser Karte gewesen sind.
Frau Fischer, welche Möglichkeiten hat denn jetzt das Netzwerk, hier auf Orte, auf Kommunen zuzugehen und zu sagen, wir möchten gern da die Via Regia ein bisschen mehr ins Bewusstsein holen? Gibt es da Zusammenkünfte, gibt es da Konferenzen, Symposien? Was muss man sich da denken?
Also wir sind eine überschaubare Kontaktstelle für das internationale Netzwerk. Wir sitzen in Erfurt, wir sind im Moment 9 Leute und wir bearbeiten die Via Regia auf 4500 Kilometern mit 180 Netzwerkmitgliedern. Da muss man natürlich auch gucken, was ist realistisch und was ist zu schaffen. Und das Netzwerk ist in den letzten 5 Jahren so groß geworden. Vorher waren wir 30 Mitglieder und plötzlich hat es einen riesigen Sprung nach vorne gemacht. Und insofern sind wir auch in der begnadeten Lage, gleichzeitig auch Zwangslage zu sagen, wir gehen im Moment nicht so sehr zu den Orten, weil zu viele Leute zu uns kommen und sagen, wir wollen mitmachen, wir haben eigene Ideen. Bautzen zum Beispiel, eins unserer Netzwerkmitglieder, hat ein eigenes Via Regia Museum errichtet, was dauerhaft dort im Nikolaiturm für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Und da haben wir natürlich also enorm zu tun, das Netzwerk auch zusammenzuhalten und fundierte Projekte dazu entwickeln, dass wir im Moment nicht Wert darauf legen zu sagen, wir gehen wirklich die Strecke entlang und sprechen die Leute gezielt an. Im Projektzusammenhang arbeiten wir mit den Orten eng zusammen. Also wenn wir diese touristischen Projekte entwickeln, arbeiten wir natürlich mit den Touristinformationen, mit den Städten zusammen. Aber das muss nicht unbedingt gleich in einer Netzwerkmitgliedschaft münden.
Herr Dr. Fischer, gibt es denn für die Via Regia jetzt irgendwie auch eine zentrale Forschung oder wird da nur punktuell oder auf regionaler oder kommunaler Ebene geforscht? Oder gibt es da auch so ein Forschungsnetzwerk?
Also der Witz der Sache ist ja, dass die Via Regia letztendlich wirklich nur im Kleinen existiert. Und Geschichtsforschung und Geschichtsschreibung war zumindest, sagen wir mal, so bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts so eine Überfliegergeschichte, die eigentlich die Regionalforscher, die Heimatforscher nicht ernst genommen hat. Die aber, zwar, also es gibt ein Buch des Reiches Straße aus den 40er Jahren, was den Versuch unternimmt, die Via Jahrig, ja, freilich dem damaligen Zeitgeist angemessen über Berlin zu führen, die Viareca mal zu beschreiben. Aber das ist Überfliegergeschichte. Und ich denke, es funktioniert nur, wenn wir wirklich die kleinen Heimatforscher, Ortsgeschichtsvereine, wenn wir die erreichen, und die haben ein unheimliches Material. Also wir sind unter anderem deshalb 10 Minuten zu spät gekommen heute, weil wir aus Hessen 3 Bücher abgeholt haben, die Ortsgeschichte oder 2 Ortsgeschichten aus Hünfeld und eine aus Rasdorf. Und das sind die örtlichen Heimatforscher. Und die haben natürlich etwas über ihre Wege, Geschichte geschrieben. Und ich denke, die Aufgabe des Netzwerkes ist, das zusammenzuführen. Wir haben solche Versuche gemacht. Es ist ein bisschen sinnlos, wenn wir jetzt sagen, wir führen mal jetzt 20 Regionalforscher von Rheinland-Pfalz bis nach Ostsachsen zusammen und reden mal über die Viareca. Dann redet jeder über sein Stück. Und das ist auch rechtens. Und da gibt es aber wahrscheinlich andere Formen, das zu verknüpfen und zu vermitteln, als dass ich mir 10 Stunden lang Vorträge anhöre, die Viareca von Lohnsfeld nach Mainz, die Viareca von da nach da. Aber ich denke, der wissenschaftliche oder historische Witz besteht darin, diese heimatgeschichtlichen Forschungen zum Leben zu erwecken. Es gibt hervorragende Bücher. Geschichtsverein sowieso, Jahrgang 23, Seite 5 bis 48, die historische Altstraße durch unseren Raum. Aber die kennt keiner, die hat keiner, die gibt's in keiner Bibliothek. Da muss ich den Geschichtsvereinschef kennen, muss irgendwo herausgefunden haben, dass es das gibt, und dann muss ich sagen, gibst du mir das? Und das ist eine Aufgabe, die, denke ich, die besteht noch lange Zeit, und die ist eigentlich sehr lohnenswert, diese regionale Geschichtsforschung ins allgemeine Bewusstsein zu heben.
Herr Liebrenz, haben Sie denn in Ihrer Forschungsarbeit seinerzeit festgestellt, wie die Straße das Leben in den Dörfern oder das Leben überhaupt in den einzelnen Regionen beeinflusst hat?
Ja, das hängt hauptsächlich mit der Funktion des Ortes innerhalb des Straßensystems zusammen. Also wir haben alle 24 Kilometer ungefähr so einen Hauptort. Das ist zum Beispiel von Erfurt in Richtung Osten ist das Buttelstedt. Und in Buttelstedt haben wir eine kleine herrschaftliche Burg. Wir haben dort eine richtig große Marktsiedlung. Wir haben dort alle Infrastruktureinrichtungen, die es für die Straße braucht. Also eine ganze Abfolge von Umspannschenken entlang der Straße. Wir haben wieder die Schmiede, wir haben das Backhaus, wir haben den Kutschenanger und wir haben dort sogar einen Gerichtsplatz, wo also Straßenrecht gesprochen werden konnte. Dazwischen gibt es so die Halbtagsetappe, das ist jetzt in unserem Beispiel bis Ollendorf. Dort gab es die Geleitsburg, die heute noch erhalten ist und sehr sehenswert ist. Dort gab es 3 große Umspannschenken, wiederum das Backhaus, die Schmiede und den großen Kutschenanger. Und dann gab es eine ganze Reihe von Dörfern. Im Umfeld von Erfurt ist das zum Beispiel Großmölsen, da tangierte die Straße den Ort nur und da gibt's nur ein Gasthaus ganz an der Ecke des Ortes, das mit der Straße noch in Beziehung stand. Also je nachdem, welche Funktion der Ort hatte in der Straße oder sagen wir es mal andersrum, wie es den Einwohnern gelungen ist, an der richtigen Stelle platziert zu sein und dort die richtigen Infrastruktureinrichtungen zu entwickeln, so haben sie davon prosperiert. Und ein schönes Beispiel sind die großen Dörfer, die direkt vor den Stadttoren der Stadt Erfurt liegen. In unserem Fall, in unsere Richtung, wäre das Kersbleben. Kersbleben hat 4 große Umspannschenken gehabt, hat zudem einen riesen Kutschenanger gehabt und hat eine eigene Dorfbefestigung gehabt. Und für Kersbleben ist zum Beispiel überliefert, dass es immer mehr Mode wurde, im 17., 18. Jahrhundert dort zu übernachten, weil es einfach günstiger war als in der Stadt Erfurt. Zudem konnten dort Händler erstmal eine Zwischenstation machen und konnten mal nach Erfurt rein hören, über Boten oder selber mal runter reiten und konnten einfach mal hören, wie ist die Situation.
Im Stadtgespräch hier auf Radio Frei geht es heute um die Via Regia, die Hohe oder Königsstraße, die West- und Osteuropa miteinander verbindet. Informationen dazu habe ich mir geholt von Carolina Fischer und Dr. Jürgen Fischer vom Netzwerk Via Regia. Frau Fischer, vielleicht sagen Sie noch einiges zu Literatur. Wo kriegt man Literatur über die Via Regia, wenn jetzt vielleicht Hörerinnen und Hörer aufmerksam geworden sind auf diese Straße? Wo kann man sich da informieren?
Wir werden das oft gefragt, gibt es denn das eine Buch über die Via Regia? Das, was die Historie, die Gegenwart, den Gesamtverlauf alles darstellt. Ich meine Vorstellungskraft reicht gar nicht dafür, mir auszudenken, wie groß dieses Buch sein müsste, dass da wirklich alles drinsteht. Deswegen haben wir uns als Netzwerk auch entschieden, die ganzen Publikationen im Internet zu sammeln, als PDF zur Verfügung zu stellen. Insofern auf unserer Netzwerkseite via-regia.org einfach auf den Knopf Bibliothek und dann kann man auch sortieren, welche Länder interessieren mich, welche Themen interessieren mich und kann da einen Überblick erhalten, welche Publikationen es zur Via Regia in ihren unterschiedlichen Facetten gibt.
Gibt es auch einen Austausch mit den Literatur, mit denen, was in Polen, in der Ukraine oder in anderen Ländern da geforscht wird?
Ja, gibt es. Wir haben ein sehr aktives Netzwerk, gerade in der Ukraine, gerade mit den Museen und den Historikern, auch den Stadtverwaltungen. Und es ist natürlich ein langsamerer Prozess, einfach wegen der Übersetzungsarbeit. Aber gerade auch so eine Grundforschungsergebnisse, Verlauf, historische Bedeutung, auch geschichtliche Abläufe in den Ländern haben wir mittlerweile auch ins Deutsche übersetzt. Und das ist auch alles in der Bibliothek zu finden. Das ist eben eines unserer Haupttun, diese unterschiedlichen Materialien wirklich zusammenzufügen und gleichberechtigt nebeneinander zu stellen.
Welche Straßen aus dem Mittelalter sind denn neben der Via Regia noch von Bedeutung? Oder ist das die Königsstraße?
Nee, es gibt ja schon mehrere, also Via Regia ist ja kein konkreter Straßenname, sondern es heißt Straße des Königs. Und in der mittelalterlichen Zeit, wo eben es den königlichen Schutz tatsächlich noch gab, hatte der natürlich nicht nur eine Straße. Also es gibt, weiß ich nicht, 10, 15 Via Regias im alten Deutschen Reich, die an unterschiedlichen Stellen laufen. Es gibt eine Via Regia, was ja damals zum Reich gehörte, in Italien, die auch touristisch ziemlich gut erschlossen ist. Also Via Regia zu heißen, ist erst einmal kein Alleinstellungsmerkmal. Ich denke nur, und das ist so, eigentlich sind wir mittlerweile die bekannteste Via Regia. Nur wir sind nicht die Via Regia. Es gibt ein Stück in Norddeutschland, in Mecklenburg-Vorpommern, was auch touristisch ziemlich aktiv ist und sich Via Regia nennt, aber Via Regia ist kein geschützter Begriff. Und dann gibt es natürlich, also in unserer Region, das vielleicht mit bekannteste ist die Via Imperii, die große Nord-Süd-Strecke, die im Grunde das Gleiche, was wir mit zwischen Ost-Westen machen, zwischen Norden und Süden tut. Aber es gibt Salzstraßen, Weinstraßen. Also es gibt eine sehr große Anzahl unterschiedlicher, bedeutender historischer Straßen, die aber nicht alle Königsstraßen waren. Und interessant ist ja, wenn man diese Via Regias oder diese Königsstraßen verlassen hat, das war also schlimmer als heute die Autobahnmaut. Es wurde, wenn man erwischt wurde, wurde einem das gesamte Fahrzeug weggenommen. Und man musste horrende Strafen bezahlen. Aber das ist kein Alleinstellungsmerkmal für unsere Via Regia. Also das gibt es, wie gesagt, öfters im Lande.
Und wenn man die Frage nach anderen Handelsstraßen einschränkt auf die Frage andere Handelsstraßen in Ost-West-Richtung, dann ist es eben ganz interessant, sich die Landkarte Europas anzugucken, weil natürlich war es viel einfacher, Wasserwege zu benutzen. Die wurden bevorzugt gegenüber den Landwegen, waren viel einfacher befahrbar. Aber in Ost-West-Richtung gibt es nur drei Wasserwege. Das ist der Ostsee-Nordsee-Raum, das ist das Mittelmeer und die Donau. Das heißt, nördlich der Donau, südlich von Ostsee und Nordsee gibt es keinen Wasserweg in Ost-West-Richtung. Und genau in diesem Korridor ist die Via Regia entstanden. Und das ist eben auch ein schönes Charakteristikum der Straße, dass die nie geplant und künstlich errichtet wurde, wie die römischen Straßen zum Beispiel, sondern dass sie wirklich entstanden ist, weil Menschen sich bewegt haben im Raum. Und das ist natürlich ein wunderbares Charakteristikum, was heute auch für das Netzwerk zutrifft, dass es wirklich bürgerschaftlich von unten gewachsen ist, weil Leute sich mit diesem Thema beschäftigt haben. Und umso stolzer sind wir eben, dass wir die einzige Kulturroute des Europarates sind, die aus bürgerschaftlichem Engagement heraus entstanden ist, diesen Titel, diese Auszeichnung des Europarates erhalten hat und auch diese ganzen unterschiedlichen Auflagen, die damit verbunden sind, aus eigener Kraft erfüllen kann.
Und ihren Sitz in Erfurt hat.
Das würde ich vorhin zu den Netzwerkmitgliedern noch sagen. Ne? Auch wenn wir nicht die Städte abklappern und Netzwerke sammeln, wäre es schön, gerade wenn Erfurt Sitz der Kontaktstelle und Mittelpunkt der Via Regia, auch in Ost-West-Ausdehnung, ist Erfurt einfach liegt genau in der Mitte, wenn wir da für diese internationale Arbeit, die sogar vom Europarat anerkannt ist, auch ein bisschen Anerkennung in Erfurt finden würden.
Das war das Stadtgespräch zum Thema Via Regia. Wir hören uns wieder in der kommenden Woche dann mit Gesprächspartnern vom Verband Bildender Künstler hier aus Thüringen. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Richard Schäfer.